Just so you nerds are aware, I'm supposed to be spending the night at Tina's. And Tina always covers for me. But if I'm not home for Uncle Jack's party tomorrow, and my mom finds out you three are responsible, she's gonna hunt you down one by one and slit your throat.
I don't care about Tina or Uncle Jack's party. Your mom's not gonna be able to find us if we're dead in a Russian elevator.
Does it still hurt? Only when I talk. Well, it's a good thing you're not Mike then. Blah, 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 blah. You'd be in constant pain.
I don't know.
Maybe Elle does.
What are they still doing in there?
I don't know. Girls just like hanging out in bathrooms.
Why?
I don't know.
They're conspiring against me. That's what you're concerned about right now? It's not my main concern. It's just a sub-concern. I thought it was already over. It's not over, okay? We're just taking a break. She said she dumped your ass. That doesn't sound like a break.
It wasn't. You guys do realize we can still hear everything you're saying, right? That is.
Exactly. It could be useful.
Useful? How?
We can survive down here a long time without food. But if the human body doesn't get water, it will die.
I hate to break it to you, but this is not water.
No, but it's a liquid. And if it comes down to me drinking that shit or dying of thirst, I drink.
Pflichtlaber. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 875. Kompott, den ich am heutigen sonnigen und angeblich wäre es anfangs neblig gewesen. Freitag, dem 17. Juni 2022, Tag 168 in der KW24 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der fünften Folge der dritten Staffel von Stranger Things. Erica was supposed to be a Tina's, Only When I Talk und Conspiring und Erica wants that drink. Was ich aber wieder auf in den Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr Ausschnitte aus einer dritten Staffel einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich eher aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit ein paar Terror und ein paar Schnüffel und zwei sonstigen Meldungen. 9 Grad, sunniger. Cool Greetings. Die 9 Grad Comfort Level 9. Wind macht 4 km/h aus einem North. Wir haben eine Visibility von 16, nicht 11, den ganzen Rest können wir mal kurz bei Versa Pro reinschneiden. Da hat es mal einen 5.20 Uhr Wert. Der wäre nämlich 9 Grad. Es wäre sonnig, es viel zu 9. Taupunkt hätte 8, humiditierte 93%, Druckwert 1024,2 oder 1019,1 Gerät misst. Wind wäre irgendwie 2. So, schauen wir mal, was der DVD dazu sagt. Lalala. Da ist es Stand 5.30 Uhr, Luftdruck 1024,2, Temperatur 8,6, 98% Feuchtigkeit, kein Niederschlag, Wind aus NW mit 3 bis 4 und angeblich hätte es Nebel. Da kann ich aber nicht konfirmieren, dass wir hier irgendwo Nebel hätten. Ich sehe hier keine Nebel. Oder um 5 waren es 8,7 Grad, Wind 3 bis 4, 97% Feuchtigkeit, Taupunkt 8,3, Luftdruck 1024,2. Jetzt warten wir aber auch, bis der Dings weg ist. 10.23.71, Winde 3 km/h aus 200. Und cleare 10, feels like 10.
Ja. Weather 554, clear, 10 degrees Celsius, feels like 10 degrees Celsius, visibility 11.27 kilometers. Pressure 1023.71 millibars.
Jawohl. So, kommen wir dann in der Terror-Ecke an. Die geht mit einer Meldung aus der Nacht zum vergangenen Freitag los, nämlich Psycha-Bär. Das Berliner Amtsgericht Tiergarten hatte nämlich die vorläufige Unterbringung des mutmaßlichen Amokfahrers in der Psychiatrie angeordnet. Gericht gab einen menschenbrechenden Antrag der Staatsanwaltschaft statt. Ein Lautsprecher der Anklagebehörde sagte, es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der festgenommene Mann an einer paranoiden Schizophrenie leide. In der Wohnung des 29-Jährigen fanden Ermittler demnach Medikamente. Der Beschuldete habe seine Ärzte von der Schweigepflicht entbunden. Spannende Frage für zwischendurch. Wenn er doch aber nicht zurechnungsfähig wäre, ist er aber gleichzeitig noch zurechnungsfähig genug, um seine Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden, ja? Das wollen Sie uns jetzt ernsthaft erzählen, weil Sie müssen wissen, er ist nicht zurechnungsfähig, deswegen muss man ihn in die Psychiatrie kippen. Aber er ist zurechnungsfähig genug, dass er seinen Ärzten aufgeben kann, sie sollen gefälligst gegen ihn aussagen. Komisch. Also in meinem naiven Weltbild würde die fehlende Zurechnungsfähigkeit sich auch auf eine Freigabe der Ärzte erstrecken. Und dann umso mehr die Frage aufwerfen, wie man denn dann damit umgeht. Aber hey. Blablabla. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord in einem Fall und versuchten Mord in 17 Fällen vor. Der Amokfahrer war nach Erkenntnissen der Anklagebehörde in der Nähe der Gedächtniskirche vorsätzlich in zwei Menschengruppen gefahren. Dabei wurde eine Lehrerin getötet und 32 weitere Menschen verletzt. Sowohl einen terroristischen Hintergrund als auch einen Unfall schließe man aus, betonte ein Lautsprecher der Staatsanwaltschaft. Aha. Ja, erstaunlich schnell, wie sie so Dinge ausschließen können. Noch? Aber hey. So, dann HIB von Freitag. Erkenntnisse über die Atomwaffendivision legt die Bundesregierung in ihre Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Danach ist die AWD eine ursprünglich im Jahr 2015 in den VSA gegründete extremistische Organisation. Die Gründung sei online im ehemals russischen Online-Portal Ironmach erfolgt, das zunächst im US-amerikanischen Online-Portal Faschistforsch aufgegangen sei. Schreibt die Bundesregierung weiter. Letzteres sei im Jahr 2020 abgeschaltet worden. Die ideologische Grundlage dient der AWD den Angaben zufolge unter anderem das Werk Siege des US-amerikanischen Neonazis James Manson, das in Zusammenarbeit mit dem Sektenführer Charles Manson in den 1980er Jahren entstanden sei. Ziel der AWD sei die Abschaffung westlicher Regierungen und die Initiation eines Rassenkrieges. Und die nutze das Prinzip des Leaderless Resistance und verstehe sich selbst nicht als streng hierarchisch organisiert. Ja, außerdem entwickelte sich laut Vorlage weltweit ein Netzwerk verschiedener Ableger mit gleichgerichteter Zielsetzung. Der Generalbundesnichtsnutz beim Bundesgerichtshof führe in Bezug auf die Atomwaffendivision Deutschland ein Ermittlungsverfahren gegen 10 Beschuldigte, unter anderem wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, heißt es. Mit Verweis auf eine Pressemitteilung des GBA vom 6. April 2022. Aha, ja. Also ich meine, so Geschichten wie Leaderless Resistance, so frei nach dem Motto, nein, es gibt gar nicht den einen Anführer, den Führer, wirft ja dann auch noch Schwierigkeiten auf, weil also hierzulande hat es immer einen Behördenchef zu geben. Die Behörde rechtsterroristischer Vereinigung NSU hat schließlich einen Chef zu haben. Fragen Sie uns bitte nicht, wer jetzt der Chef gewesen sein soll bei angeblich nur 3 Mitgliedern. Weil Teile der Antworten könnten schließlich die Bevölkerung verunsichern, wenn man dann nämlich draufkommt, dass das ja dann doch irgendwie nicht einer von den 3 gewesen wäre. Na, aber hey. So. Und dann gab es Bienenbetot. Ist Freitagabend mir in die Finger gefallen. Ein blutiges Ende eines mutmaßlichen Nachbarschaftsstreits in Bienenbüttel, Landkreis Uelzen, sind nämlich am Freitag bei einer Gewalttat 3 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurden auf benachbarten Wohngrundstücken im Ortsteil Bargdorf 3 Tote gefunden. Wir gehen aktuell davon aus, dass hier Nachbarschaftsstreitigkeiten eskaliert sind, sagte der Sprecher der Polizeiinspektion Lüneburg. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 85 Jahre alter Grundstückseigentümer seine Nachbarn, einen 62-Jährigen und dessen 61 Jahre alte Ehefrau, umgebracht. Danach soll er sich selbst getötet haben. Er soll mit Schusswaffen hantiert haben, sagte der Sprecher. Aha, ja, und zwar wäre das irgendwie in den Mittagsstunden schon gewesen. Gegen 12.15 Uhr hörten Anwohner Schüsse und Schreie, alarmierten die Polizei. Der mutmaßliche Täter hätte aber Legalwaffen besessen. Großaufgebot von Spezialeinsatzkräften aus Hamburg und Hannover habe den Bereich weiträumig abgesperrt. Betroffene Grundstücke seien mindestens 1500 Quadratmeter groß. Das bewaldet und es gebe mehrere Gebäude. Beamten hätten sich zunächst orientieren müssen, hieß es. Sie fanden schließlich den 85-Jährigen und das Ehepaar nur noch tot vor. Auf den 85-Jährigen waren laut Polizei als Jäger mehrere Schusswaffen legal zugelassen. So. Ein Waffennarr. Kann man halt nichts machen.
6 a.m.
So. Muss ich jetzt den Kalender noch freigeben? Nein, muss ich nicht. Haha. Also. Overcast throughout the day, the maximum temperature will be 24 at 1456 and minimum 11 at 446. The moon is waning gibbous. Oder hier 16 bis 23. Overcast throughout the day, winds light and variable. Chance of precip 1%. Und, neu mit dabei, Sunrise 4:48:48 mit einem Delta von minus 4. Sunset 21:21:52 mit einem Delta von 27. Wir gewinnen heute noch 31 Sekunden gegenüber gestern. Mitternacht ist übrigens 1:20:06. So, wo war ich? So, also ja, ein Waffennarr, der besaß die Waffen aber alle völlig legal. Und deswegen kann man ja nichts machen. Aha. So, die Frage, ob, wenn der dann doch irgendwie in einem Moment des Wir wissen gar nicht durchdreht und seine Nachbarn umbringt, der vielleicht unter Umständen geringfügig ungeeignet hätte gewesen sein können, Waffen zu besitzen und zu führen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme. Das ist doch völlig normal, dass man seine Nachbarn umbringt. No? Hinterfragen Sie das doch bitte nicht. So, da hätten wir USAF. Meldung von Sonntagabend. In den USA bahnt sich eine Einigung für eine moderate Überarbeitung einzelner Vorgaben des Waffenrechts an. Im Senat verständigte sich eine überparteiliche Gruppe auf Vorschläge, die einen besseren Schutz vor Gewalt mit Schusswaffen bieten sollen. Dazu gehört unter anderem eine intensivere Überprüfung von Käufern im Alter von unter 21 Jahren. Daneben soll es Bundesstaaten erleichtert werden, potenziell gefährlichen Personen deren Waffen abzunehmen. Klammer auf, das hätte in Texas aber nicht geholfen, weil in Texas natürlich immer die leichtestmöglichen Waffengesetze gelten müssen. Weil, wo kämen wir denn auch hin, wenn man being necessary for the right of a state, eine well-regulated militia, the right to arm bears, nicht negativ beeinflusst werden darf, man den ersten Teil des Sekunden-Amendments einfach mal komplett ignoriert und so tut, als hieße das, es sei ein Recht des privaten Waffenbesitzes, was ja auch schon seit den frühen 2008 nach DC vs. Heller schließlich ein Subprime Court, ein Herr Scalia sich dabei herbeifantasiert hat, dass das da drinnen stünde und gemeint wäre. Wie er drauf gekommen ist, wissen wir nicht und wir können ihn so schlecht befragen. So, oder anders ausgedrückt, ja, da soll da also jetzt mal irgendwas geändert werden. Ich habe aber leise Zweifel daran, dass da wirklich was geändert wird, wenn sie denn was ändern. Na, also da wird nichts mehr rumkommen. So, dann Atomwaren. Das ist eine Meldung aus der Nacht zum Montag. Friedensforschern zufolge sind die Atommächte weiter dabei, ihre Arsenale zu modernisieren oder auszubauen. Damit steige auch das Risiko für den Einsatz von Atomwaffen. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI geht davon aus, dass die Atomwaffenarsenale in der Welt als Folge der derzeitigen Spannungen schon bald wieder größer werden. Trotz einer leichten Verringerung der Gesamtzahl nuklearer Sprengköpfe auf weltweit schätzungsweise 12.705. Wir geben eine Genauigkeit vor, die sie nicht haben, weil wissen wir, wie viele Atomsprengköpfe Nordkorea haben könnte? Wissen wir es bei Pakistan und Indien genau genug? Na, dass wir von den Amis und den Russen nur grobe Überschlagszahlen haben, ne? Oder anders ausgedrückt, so, ja, also eigentlich, wenn wir mal ehrlich wären, das ist eine Zahl plus minus 50. Wenn sie nicht plus minus 100 ist. So, wir rechnen jedenfalls die Friedensforscher in ihrem am Montag veröffentlichten Jahresbericht damit, dass diese Zahl im Laufe des kommenden Jahrzehnts vermutlich wieder wachsen wird. Es gebe klare Anzeichen dafür, dass der kontinuierliche Rückgang seit dem Kalten Krieg beendet sei, warnten die Experten ohne sofortige und konkrete Abrüstungsschritte der neuen Atomwaffen starten könnten. Der globale Bestand nuklearer Waffen bald erstmals seit dem Kalten Krieg wieder ansteigen. 90% im Besitz der VSA und Russlands. Ach was. In beiden Ländern laufen nach Angaben von SIPRI umfassende und kostspielige Programme, um die Atomsprengköpfe, Trägersysteme und Produktionsstätten auszutauschen und zu modernisieren. Gleiches gilt für die weiteren Atomwaffenstaaten, zu denen SIPRI Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea zählen. Was? Israel? Aber Israel hat doch noch nie zugegeben, Atomwaffen zu besitzen. Wie können Sie denn sagen, Israel besäße Atomwaffen? Gut, es ist ein eher schlecht gehütetes Geheimnis, dass Israel über Atomwaffen verfügt, von dem sie einfach auch nicht wollen, dass es mal irgendwo offiziell wird, weil sonst könnte ja mal irgendwann jemand auf die Idee kommen, wenn man den Druck auf den Iran ausübt, weil die nicht an irgendwelchen Atomwaffenregulationen teilnehmen, dass man Israel auch zumindest mal freundlich, aber bestimmt fragen könnte, wann sie denn belieben, die Atomwaffen, von denen allgemein bekannt ist, dass sie sie besitzen, auch in ein Kontrollregime einzufügen. Oder ob sie planen, einfach beliebig in ihrer Nachbarschaft rumdrohen zu wollen. No? Weil die Drohung gegenüber Iran wäre so viel wirksamer, wenn man denn eine vergleichbare Drohung gegenüber Israel ausspräche. Weil ansonsten hat Iran tatsächlich einen Punkt, dass sie sagen so, ja, wir brauchen aber auch Atomwaffen, weil sonst kommt Israel noch auf dumme Gedanken. Mutually assured destruction. So frei nach dem Motto, nein, wir brauchen das Zeug eigentlich nicht, aber wir brauchen mindestens Gleichstand mit allen Nachbarn. Was dann nur zu großer Aufrüstung in der Gegend führen könnte, aber hey. So, dann Uval Heimlich. Er hatte Daring Fireball am Montagabend. Und zwar, the Texas Department of Public Safety has asked the state's office of the Attorney General to prevent the public release of police body camera footage from the mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde. In part because it argues the footage could be used by other shooters to determine weaknesses in police response to crimes. Moment. Was wir in der Öffentlichkeit gesehen haben, standen die Bullen dumm in der Gegend rum. Was sollte auf ihren Bodykameras anderes drauf sein, als sie standen dumm in der Gegend rum? Weil zumindest, das war das, was New York Times The Daily mitbekommen haben wollte. Sie wären davon ausgegangen, der Täter hielte sich alleine irgendwo auf und hätte sich verbarrikadiert und wäre keine Gefahr. Die überaus spannende Frage, wo die 9-11-Calls aus dem Klassenraum, in dem der Täter sich mit Opfern aufhielt, hingegangen sind, die da nämlich 9-11 anriefen und darauf hinwiesen, es lebten da noch Opfer und man möge doch bitte jetzt die Bullen reinschicken, wo diese 9-11-Calls dann informativ versackert sind, ist eine überaus spannende Frage, für die leider die Bodykameras auch nicht helfen werden. Oder anders ausgedrückt, ihr wollt ernsthaft die Bodycams, die Aufzeichnungen unterdrücken? Was zum Fick habt ihr zu verbergen? Na, also es riecht immer mehr nach, so krampfhaft, wie die Bullen da versuchen, irgendwas zu verheimlichen. Muss irgendwas passiert sein, was bisher in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt ist. Irgendwas, was richtig peinlich für die Bullen ist, was eben nicht darin besteht, dass sie dumm in der Gegend rumstanden. Oder anders ausgedrückt, der stehende Verdacht, der sich da immer noch aufdrängt, ist, haben die wen erschossen? Das wäre eine Erklärung, die haben wen erschossen und es ist irgendwo auf einer Kamera zu sehen, dass die tatsächlich wen umgebracht haben, den sie nicht hätten umbringen dürfen. So, weil anders lässt sich nicht wirklich erklären, was sie da gerade zu verheimlichen versuchen. Translation, the bodycam footage will further reveal the cowardice and ineptitude of the police. So we're begging you to let us suppress it. Na, also die Behauptung, so, ja, aber wenn wir das rauslassen würden, dann könnten ja andere rausfinden, wie dämlich unsere Vollidioten schwer bewaffnet draußen rumstanden und nichts taten. So, ja, na, das ist nun kein Geheimnis, das wissen wir. Weil, müssen Sie wissen, es gibt genügend Videomaterialzeugen, die gesehen haben, dass Bullen dumm draußen rumstanden. So, oder anders ausgedrückt, was könnte auf Bodycam-Videos noch drauf sein? Haben die wen umgebracht? Fragezeichen. I don't know. Na, aber das wäre zumindest eine mögliche Erklärung, wovor Sie Angst haben, dass das rauskommt. So, dann Kirchiwald. 14 DLF von Dienstagabend. Der frühere Geschäftsführer des katholischen Lateinamerika-Hilfswerks, Adveniat Stiele, soll Missbrauchstäter in seinem Bistum in Ecuador aufgenommen haben. Das Ergebnis einer gemeinsamen Recherche des ARD-Politikmagazins Report München und des spanischen Tageszeitung El País. Stiele hat demnach bewirkt, dass in den späten 70er Jahren mindestens ein Priester aus Deutschland, gegen den schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden, nach Paraguay versetzt wurde. Weitere beschuldigte Priester, unter anderem aus Spanien und Kolumbien, habe man in den 90er Jahren in seiner Diözese arbeiten lassen. So, sehr ehrlose EU-Kommission. Man braucht Chatkontrolle, weil anders kriegt man die Täter nicht. Man braucht Chatkontrolle. Sie wissen, dass wir sehen können, dass bei den Katholibanen da Vergewaltigungstäter, Missbrauchstäter geschützt wurden. Diejenigen, die diese Missbrauchstäter schützten, bis heute noch nicht dafür vor Gericht gezerrt wurden. Chatkontrolle hätte da übrigens nicht helfen können. Würde da nicht helfen. Mal ganz davon abgesehen, dass man, wenn man denn so ein bisschen sich umguckt, feststellen kann, so ja, so was wir so aus den Statistiken rauskriegen, ist eine große Mehrheit der Opfer kannte die Täter, bevor die Tat passierte. Da hat sich gar nichts über irgendwelche Chats angebahnt, da wurden nicht irgendwelche Bilder von mehr oder weniger bekleideten Personen ausgetauscht. Das hätte alles nicht helfen können. Na? Du, explain to me again, was sie denn mit Chatkontrolle eigentlich erreichen wollen und inwiefern das zu den Statistiken passt, dass das, was sie da verhindern könnten, sowieso nur der kleinste, winzigste Fitzel eines klitzewinzigsten Fitzels wäre des Gesamtproblems. Und damit dann mit dieser Argumentation dann in sämtlichen Geräten rumschnüffeln wollen, merken sie selber, dass das irgendwie nicht angemessen erscheint. Nein, merken sie nicht, ja, Mensch, dann ihre sämtlichen Geräte verschnüffeln, aber mal sofort. So. Apropos Missbrauch hätte ich dann hier von Montag. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Klaus fordert für einen besseren Schutz von Kindern vor pädophilen Erwachsenen im Internet. Sie sagte der Zeitung in einer Mediengruppe, Betreiber von Kinder- und Jugendschatz seien in der Verantwortung, das Alter der Nutzer richtig zu prüfen. Auch zu Ihnen dieselbe Frage. Die Statistiken, die öffentlich bekannt sind, deuten darauf hin, dass das, was sie da vorgeben, schützen zu wollen, nicht ein signifikanter Anteil des Problems ist. Do explain to me again, inwiefern das gerechtfertigt wäre. Inwiefern das irgendwas an signifikanten Taten verhindern könnte. Ja, aber wenn man nur einen einzigen Fall... Ja Mensch, dann geben Sie mal Ihre Mobiltelefone her, geben Sie mal sämtliche informationstechnischen Systeme her, die werden dann mal voll verwanzt, weil wir wissen ja nicht, was sie so tun. Es wäre ja möglich, dass sie in Wirklichkeit Vergewaltigungstäter sind. No? Und wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, bei den Katholibern wissen wir, dass sie jahrzehntelang da alles gefickt haben, was nicht bei drei auf dem Baum saß. Wenn sie von denen nicht auch irgendwas verlangen, dann sind sie unangemessen und die missbrauchen übrigens die Opfer von Missbrauch für Überwachungsfantasien. No? So, dann hier Mittwochabend, Nosy-Kauf. Der Elsetiker meldete, dass das US-amerikanische Technologieunternehmen L3 Harris, das auf Systeme für Nachrichtendienste und militärische Aufschnüfflung spezialisiert sei. So, das baue ich denn hier, sich jetzt nicht so viel weiterentwickelt. Den israelischen Schmühwarehersteller Nosy Group übernehmen wollte, berichten die israelische Zeitung Haaretz, die Washington Post und der britische Guardian, die sich auf nicht genannte Quellen berufen, über das Geschäft werde noch verhandelt. Es müsse noch von Israel, den USA sowie L3 Harris Vorstand genehmigt werden. Müssen Sie wissen, es sagt doch nichts mehr, ein Unternehmen, was unangenehm in der Öffentlichkeit aufgefallen ist, weil deren Spionagesoftware in undemokratischer Weise gegen Gegner von Demokratieforderungen eingesetzt wurde, dann in US-Geheimdienstkreise integriert wird. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass man da schon mal leise davon ausgehen kann, dass die US-Geheimdienstkreise ohnehin schon Zugriff auf alles haben, was sie irgendwie haben wollten. Aber hey, na? Oder anders ausgedrückt, so ja, da würde der Arsch mitten in den Eimer reinwassern. So, dann Datunhil. ist dann bei einem Bundesverfassungsgerichtsurteil unter ferne Liefern rausgetropft. Und zwar hätte das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass sich Journalistinnen und Journalisten nicht strafbar machten, wenn sie geleakte Daten entgegennähmen. Das Gericht nahm zwar formal die von der Gesellschaft für Freiheitsrechte koordinierte Verfassungsbeschwerde gegen den Straftatbestand der Datenhehlerei nicht zur Entscheidung an. In der Begründung stärkt das Gericht jedoch die Pressefreiheit, indem es die Ausnahme von der Strafbarkeit für JournalistInnen und JournalistInnen weit auslegt. Geht aus der Mitteilung der GFF hervor. Jetzt ist die spannende Frage, ob man auf ein Nicht-Urteil des BFFG sich berufen kann, als wäre es ein Urteil des BFFG. Da bin ich mir nicht sicher, ob man das kann. Auf ein Urteil, klar, auf ein Urteil kannst du dich berufen. Ein Urteil ist so ähnlich, als stünde es im Gesetz. Aber hier, wir gucken uns diese Verfassungsbeschwerde nicht an, ist ja nur eigentlich gerade kein Urteil. Von daher, keine Ahnung, ob man sich drauf verlassen kann. Ja, gegebenenfalls kann man dann also Verfahren immer bis vor das BFFG prügeln. Wenn du ich da haken, du ein Verfahren vor das BFFG prügeln kannst, du dummerweise einmal den kompletten Instanzenzug durchdödeln musst und dafür eine größere Menge Zeit, Geld, Lebensdauer investieren musst, oder anders ausgedrückt, der Datenhehlerei-Paragraph, der da so schmackhaft Journalismus mit meinen könnte, verhindert trotzdem immer noch relativ wirksam, dass man einfach mal so Journalismus betreiben kann. Die GFF hatte die Klage 2017 im Namen von Netzpolitik.org, Reporter ohne Grenzen sowie 7 Journalisten und Bloggern erhoben, die selbst regelmäßig investigativ und mithilfe geleakter Daten recherchieren. Bla 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 bla. Das Bundesverfassungsgericht hat nun mit seiner Entscheidung klargestellt, dass sich JournalistInnen nicht strafbar machen, wenn sie Daten von WhistleblowerInnen und WhistleblowerInnen entgegennehmen. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob man sich darauf berufen kann oder ob man das dann gegebenenfalls bis vor das BFFG prügeln muss, damit das BFFG sich daran erinnert, dass das BFFG schon mal entschieden hat. Von daher könnte sein, dass man da pro forma zwar dann was rauskriegt, dass man da allerdings nicht glücklich wird mit, weil nun ja, der Instanzenweg ist trotzdem immer noch da. So, dann gestern Nachmittag meldete Golem, knapp ein Jahr nachdem der bundeskriminelle Geheimdienst die kinderpornografische Plattform BoisToven zerschlagen hat, hat es auch die Löschung der dort verlinkten Inhalte in Auftrag gegeben. Diesen Vorgang aus dem ersten Quartal dieses Jahres teilte der bundeskriminelle Geheimdienst Golem auf Nachfrage mit. Bis dahin waren die Inhalte, die sexualisierte Gewalt an Kindern zeigten, weiter im Netz verfügbar und sollten auf ähnlichen Plattformen geteilt worden sein. Die Frage, warum es mit den Löschaufträgen so lange gedauert hat, beantwortete uns das BKA auch auf mehrfache Nachfrage nicht. Eine Lautsprecherin schwafelte, das Ziel von Ermittlungen sei, das Hochladen des Materials dauerhaft zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Dazu versuchten die Ermittler, Administratoren zu infizieren, die mit ihrer Plattform überhaupt erst den Austausch von sexuellen Missbrauchsinhalten zum Nachteil von Kindern ermöglichten. Und deswegen versuchen wir gar nicht erst die Inhalte, von denen wir genau wissen, wo sie sich befinden, löschen zu lassen und furzen ein Jahr lang auf unseren Händen rum. Die Argumentation, solange das Material online sei, wäre das wie jedes Mal wieder Missbrauch von Zensor Solar aus den Jahren, keine Ahnung, 2009. Habe ich nur deswegen noch im Hinterkopf, weil damals habe ich mir Nachrichten schon angeguckt. Golden Hour Morning Ends oder Morning Golden Hour Ends 6:18. Sprich, die Polizei will eher die Plattform herunternehmen als ihre Inhalte und begründet den späteren Löschauftrag mit dem Fokus auf das Ermitteln von Tatverdächtigen. Ja, also ich meine, dass auch die Argumentation, ja, aber wir haben gar keinen Auftrag dafür. So. Können Sie mit dem Finger darauf zeigen, dass Sie einen Auftrag dafür haben, Ihre Finger in Ihren Arsch zu stecken und dann auf selbigem zu sitzen? Weil das tun Sie gerade. Wenn sie das nicht können, warum tun sie das dann? Na, oder anders ausgedrückt, so ja, die Argumentation, die BKA bisher in der Öffentlichkeit abgezogen hat, die riecht halt komisch. So, na, also ja, jetzt bummelig ein Jahr nachdem sie BoisToven hochgenommen haben, haben sie dann mal angefangen, ihre Ärsche in Bewegung zu setzen. Vielleicht auch deswegen, weil es halt echt peinlich ist, wenn Material, dessen Besitz bereits strafbar ist, weiter öffentlich verfügbar im Internet auf Servern rumliegt und alles, was man wissen muss, die Adresse und vielleicht noch das Passwort von irgendwelchen verschlüsselten Dateien ist. Ne? Oder anders ausgedrückt, so ja, sehr ehrloser Bundeskriminalgeheimdienst verarschen kann ich mich alleine viel besser. So. Dann hätten wir hier noch zwei Meldungen. Erstmal hier die Diskrimizei von Montag. Einem Medienbericht zufolge hat es entgegen vieler Befürchtungen in Bärstadt bisher kaum Beschwerden über die Polizeiarbeit unter Berufung auf das neue Antidiskriminierungsgesetz des Landes gegeben. Wie der Sender RBB nach eigenen Datenrecherchen berichtete, gab es im vergangenen Jahr 10 als berechtigt eingestufte Fälle gegen alle Berliner Behörden. Insgesamt waren es demnach 110. Vor Inkrafttreten des Gesetzes war beispielsweise kritisiert worden, dass Beamte mit Anzeigen wegen Diskriminierung überzogen und so in ihrer Arbeit beeinträchtigt werden könnten. Diejenige Organisation, die regelmäßig gegen Personen, die sich gegen Gewalt gegen sie wehren wollen, mit Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte um sich fauchen. Wo die Statistik Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte einfach mal gequirlte Scheiße ist, weil die können sie sich selber herbeifantasieren. Die haben ja laut rumgenölt. Was? Da haben ja Leute, gegen die wir etwas tun, eine Möglichkeit, etwas gegen uns pro forma irgendwie eintüten zu können, was sowieso nirgendwo hinführen wird. So, stellt sich raus, es ist kein Problem. So, wäre es vielleicht möglich, dass die Polizei halt Angst davor hatte, dass Straftatbestände, die dazu einladen, missbraucht zu werden, anders als von der Polizei, von der Öffentlichkeit, weniger oft missbraucht werden? I don't know. No? Und dann hätten wir noch Kind-EU-Geld, weil die unterschiedliche Regelung des Kindergelds in Österreich verstößt gegen EU-Recht, entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Das war irgendwie gestern. Zur Begründung hieß es die sogenannte Indexierung für Wanderarbeitnehmer aus anderen EU-Staaten nach den Lebenshaltungskosten im Herkunftsland sei unzulässig. Entsprechende Regelungen in Österreich seien eine indirekte Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit. Die unterschiedliche Regelung des Kindergelds und anderer familiärer Steuervorteile war 2019 eingeführt worden. Hierzulande hatten ja auch Leute verlangt, es kann doch nicht sein, dass Leute aus Osteuropa hier Kindergeld bekämen, wie hier lebende Kinder, das ginge doch nicht, sagt der Europäische Gerichtshof. Schöne Regelung habt ihr da, Österreich, aber das geht so nicht. Oder anders ausgedrückt, hätte die Union sowas hier eingeführt, wäre das auf einem ähnlichen Weg gewesen und hätte dann abgeschafft werden dürfen. Zu schade, dass die Union da zwar immer nur rumgefaselt hat, aber es nicht eingeführt hat. Sonst hätte auch das nochmal wieder ein Verfahren setzen können. So. Und dann haben wir, Mensch, fast die 30 Minuten. Kommen wir in der Musik, Musik und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal PS22, die Isar Capella 2016 mit Bad Blood in 3 Minuten 43. Dann wegen, weil dieses Lied ist der Öffentlichkeit wieder aufmerksam gemacht worden. Von den auch 2060ern Running Up That Hill, originär von Kate Bush, in 3 Minuten 8. Und dann gibt's von Küppersbusch TV Propagandagrüße nach Moskau in 6:38 noch auf und in die Ordnung. Ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass es euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Wer der hätte sich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tweet at Kompott oder eine Mail an kompiblog@gmail.com verschickt hat. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den 2 Stück Musik, dem 1 Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. It's maybe now we got bad blood. You know we used to be bad blood. So take us from Jupiter. Maybe now we got bad blood. Hey! Did you have to do this? I was thinking that you could be trusted. Did you? What was shining out?
So, Kolleginnen, Kollegen, drei geile Narrative, die von meiner Frisur ablenken. Ich höre. Einmal passt man hier auf und das Ding fliegt uns um die Ohren. Und sehen Sie, Sie haben nicht aufgepasst. Da steht Propagandas. Also, jetzt bitte aufpassen. Auf dem nächsten Bild hat unser Fotograf einen Sympathieträger versteckt. Einen dicken Hund. Und Präsident Zelensky, der zeichnet Anfang Mai diesen verdienten Minensuchhund aus. Ein Nachrichtenbild, aber menschlich sehr berührend und wurde schnell ein Meme. Und es ist exakt das, was zwei Monate vorher empfohlen wurde. In diesem Werkzeugkasten der britischen Agentur Lynn PR gegen Putins Propaganda. Denn gegen die helfen Geschichten von Alltagshelden und menschlichem Interesse, zum Beispiel Haustiere. Das war nicht immer so.
Nigeria, das bisher als afrikanisches Musterland gegolten hat, ist zur Hölle geworden. Seit dem Abfall der Ostprovinz Biafra, die zum größten Teil von Stammesangehörigen der Igbo bewohnt wird, herrscht ein Bürgerkrieg, der an Grausamkeit den Vietnamkrieg weit in den Schatten stellt.
1967 entbrannte um Biafra ein mörderischer Bürgerkrieg aus imperialistischen, religiösen, rassistischen Motiven und, wie immer, Erdöl. Die Bilder verhungernder Kinder gingen um die Welt und öffneten die Herzen.
Ich bin Hausfrau. Ich habe für die hungernden Kinder in Biafra 50 Mark gespendet.
Ich bin Gastwirt und habe von der Not in Biafra gehört.
Die Fußball-A-Jugend des DJK-Vereins SG Zalzheim hat von der Not in Biafra gehört.
Jetzt habe ich erst einmal 200 Mark gespendet, aber das darf einfach nicht das Letzte sein.
Der Krieg bis 1970 tötete über 2 Millionen Menschen und die schlichte Wahrheit war:
Es handelt sich nicht um eine Christenverfolgung, es handelt sich nicht um einen politischen Irrtum naiver Afrikaner, es handelt sich schlicht um das Waffengeschäft Europas.
Ja, aber man kann sich auch eine andere Wahrheit, kann man sich kaufen. Zum ersten Mal heuerten in diesem Krieg die kriegführenden Parteien in ungekanntem Ausmaß PR, also Public Relations Agenturen, an. Für die abtrünnige Provinz Biafra agitierten die Schweizer Markpress, Ruderfin aus USA und Goldstein und für das nigerianische Regime Russell & Partners, Commonwealth News und Burson Marsteller. Die wechselten das Thema von Christenverfolgung zu Hungersnot und ein Werkzeug dabei war der Vergleich von Biafra mit Auschwitz, mit sehr großem Effekt. Haben Sie aufgepasst? Auschwitz, Ruderfin, Burson Marsteller. 20 Jahre später, Jugoslawienkrieg. Hier kämpft Ruderfin für Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Burson Marsteller hat den Etat von Sarajevo. Und ihr Thema diesmal, die Gleichsetzung mit deutschen Konzentrationslagern. Nochmal 2 Jahre später, 92, der zweite Golfkrieg.
Ich sah die irakischen Soldaten. Sie kamen mit Gewehren ins Krankenhaus und haben die Babys aus den Brutkästen geholt. Die Brutkästen haben sie mitgenommen und die Babys auf dem kalten Boden sterben lassen. Es war entsetzlich.
Eine Krankenschwester berichtet von entsetzlichen Gräueltaten der Soldaten Saddam Husseins in Kuwait.
Unter diesem Eindruck stimmt der Kongress mit knapper Mehrheit schließlich für den Krieg.
Die Krankenschwester war übrigens tatsächlich die Tochter des kuwaitischen Botschafters. Die Gräueltaten hatte es nie gegeben, sie hatte auch nie in einem Krankenhaus gearbeitet. Und als der Krieg längst tobte, flog auf, die kuwaitische Regierung hatte diese und andere Lügen für 12 Millionen Dollar gekauft bei der PR-Agentur Hill & Knowlton. Dagegen ist das hier doch harmlos, oder? Und auch aus dem Handbuch der britischen PR-Agentur Lynn. Memes und Content, der Präsident Putin lächerlich macht, wird da empfohlen. Schon im Februar beehrten sich über 150 weltweite PR-Agenturen anzuzeigen, freiwillig für die gute Sache der Ukraine zu werben. Der Dachverband PRCA lieferte dem ukrainischen Außenministerium diese schmucke Website, wo man unterstützend spenden und bewaffnen kann. Sie verschicken auch Newsletter mit hilfreichen Handreichungen. Da findet man zum Beispiel Formbriefe, muss man nur einen Namen eintragen. Lieber Chef oder an die Bundestagsabgeordnete, lieber Abgeordneter, ich fordere eine Flugverbotszone oder vorgedruckte Argumente für mehr Waffen oder für mehr Sanktionen. Und wenn man diesen Newsletter abonniert, kann man sich schließlich auch durchklicken zu dem ominösen Handbuch der Gegen-PR von Lynn. Die Agentur wirbt unter anderem mit Verhaltenspsychologie und unterhält eine Misinformation Cell. Also, das soll eine Abteilung sein, die gegen Fake News und Falschinformationen arbeitet. Ihr Chef, Stefan Rolnick, erklärt mit einer instruktiven Infografik, was gegen russische Propaganda zu tun ist. der Propaganda-Beantwortungswerkzeugkasten. Und das geht so. Also angenommen, der Russe behauptet, Zelensky sei weit rechts und die Ukraine begehe Grausamkeiten. Dann gibt es eine vulnerable, verwundbare Stelle, dass es tatsächlich Rechtsaußenpräsenz in der Ukraine gibt. Die passende Gegenerzählung heiße, ja, aber die Ukraine kämpft für Demokratie. Und die geeigneten Mittel für diese Erzählung sind Alltagsheldengeschichten und freudvoller Inhalt. Beispiele schickt Lynn bei Twitter gleich mit. Eine Alltagsheldin, eine freudvolle Geschichte und natürlich Haustiere. Also von der russischen Propaganda, Zelensky ist weit rechts, bis zu niedlichen Haustieren ist es nur ein Katzensprung. Den Misinformation Officer Stefan Rolnick so erklärt.
Obviously, when it comes to fact-checking, you know, this narrative is a story.
Wenn es zum Faktencheck kommt, dann sind das offensichtlich keine.
But what we're looking at here is an information war where stories are what wins the day.
Aber wir sind in einem Informationskrieg und da gewinnen Stories den Tag. Sie wird heute 40. Glaubt man nicht. Ist ja auch noch gar nicht viel und auf jeden Fall nie genug.